total faszinierender Vogel. Ist ein richtiger Hype so im Frühherbst, wenn die ersten auf den Äckern rasten, dann rasten auch die Ornis aus.
Ja, schön, schön gesagt.
Toller, toller Vogel.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Vogelbegeisterte. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Reingezwitschert. Ich bin hier wieder im Studio mit meinem lieben Kollegen Fabian. Hallo.
Hallo auch von meiner Seite. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, Martin. Es ist sehr schön, dir hier gegenüber zu sitzen in unserem schicken Studio hier in Berlin. Und ich freue mich auf die Folge. Ja, und ich würde sagen, geht direkt ab, oder?
Ja, geht direkt ab. Wir haben ja übrigens Folge 51 beim letzten Mal, Folge 50, haben wir gar nicht gefeiert.
Wir haben es gar nicht gefeiert. Und das Schlimme daran ist, Moment, das hatte ich schon beim letzten Mal dabei.
Diesmal eine echte Tröte.
Diesmal eine echte Tröte, aber ich habe natürlich auch den Gimpel dabei. Also,
immer wieder schön.
Hat 50 Folgen hinter sich. Das ist jetzt Nummer 51. Martin, da kann ich dir auch gratulieren.
Ja, gratulieren wir uns selber, ne? Klopfen uns auf die Schulter.
Du bist so weit weg, sonst will ich.
Ja. Und an der Stelle wollen wir uns auch nochmal bedanken für die reichhaltige Beteiligung,
total,
oder wie auch immer man das nennt, an der Vogelexkursion oder an der reingezwitschert Vogelexkursion mit dem Vogel Philipp am 5. April in Berlin. Die war sehr erfolgreich. Wir hatten, ich glaube, was waren es? 60 Leute mindestens?
Ein bisschen mehr waren es, ja. War schön.
Ja, wir hatten ganz tolle Highlights. Wir hatten Weißstörche über dem Regierungsviertel, 4 Stück, die da in der Thermik gekreist sind. Und es war, ja, war ein voller Erfolg.
Ja, und auch so gemischt, so von Kindern über Seniorinnen und Senioren. Es war einfach voll die schöne Atmosphäre. Also danke, dass ihr da wart und danke an alle Hörenden für eure Treue, für die netten E-Mails, für die netten Bewertungen und auch die Kritik auf jeden Fall ist auch sehr wertvoll. Ja, vielen, vielen Dank. Bleibt dabei, empfehlt uns weiter. Klingt schon wie das Ende der Folge.
Ja, genau. Aber bevor wir gleich ins nächste Thema springen, Vogelfakt oder unnützer Vogelfakt 51, was hast du uns rausgesucht?
Ja, ich habe gleich 2 taxonomische, unnötige News mitgebracht. Einmal 51 Tukanarten gibt es weltweit, aufgeteilt in 5 Gattungen, leider alle in Mittel- und Südamerika. Also die fehlen mir hier, wie die Kolibris. Und, aber auch um was Heimisches zu erwähnen, es gibt 51 Finkengattungen. In weltweit 240 Arten. Also 51 Finkengattungen und 51 Tukanarten.
Also schreibt es euch auf fürs nächste,
für den nächsten Party.
Talk.
Kann man mal.
Ja, ansonsten, unser Thema der heutigen Sendung ist ja ausgestorben. Klingt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen, bedrückend, ne? Ist es auch. Also es geht natürlich auch um die Bedrohung von Vögeln. Das ist ja oft ein Thema bei uns im Podcast und überhaupt im NABU. Und der größte anzunehmende Unfall ist es ja nicht, aber der größte anzunehmende Fall ist, dass eine Art letztlich ausstirbt und nicht mehr da ist. Ne? Und was definiert eigentlich den Begriff Aussterben und welche Tiere oder welche Vögel sind in Deutschland bereits ausgestorben? Welche stehen vielleicht kurz davor? Darum geht's heute.
Ja, ich bin gespannt. Und bevor wir einsteigen, wie immer, auch Zuhörenden Beiträge. Und da haben wir diesmal auch eine Richtigstellung zu machen. Vielen Dank da. Uns wurde nämlich geschrieben, dass wir bei der Folge 48 über die Tauben, Gurt gegen Böse, haben wir gesagt, dass das Gleichgewichtssinn von Vögeln und Säugen mit dem Mittelohr zu tun hat. Das stimmt nicht, das ist das Innenohr. Und danke nochmal dafür die Klarstellung. Und Martin, ich lese mal die Frage vor, die wir diesmal aufgenommen haben und hoffe, dass du eine Antwort parat hast.
Mal gucken.
Ich finde es ganz schön knifflig. Und zwar ging es um eine Beobachtung eines rosanen Silberreihers. Silberreiher, das sind so ganz große weiße Reiher, die so mit den Jahren auch nach Deutschland gekommen sind. Vor 100 Jahren waren die noch nicht vertreten. Und ich lese es mal vor. Ich bin Fan seit der ersten Folge. Ihr macht das wirklich fantastisch. Die Mail kam übrigens von Martin. Ich
war also nicht von mir, ne? Von einem anderen.
Martin hat sich selbst gefragt. Also ihr macht es wirklich fantastisch. Nun zu meiner Frage. Habt ihr schon mal etwas von einem rosanen Silberreiher gehört oder gesehen? Meiner Recherche nach wird diese Färbung durch Chemikalien im Wasser verursacht. Gesehen habe ich diesen Reiher am 23.04. im Landkreis Simmerdar. Welches Bundesland ist das?
Thüringen.
Vielleicht könnt ihr ja dazu etwas berichten, Martin.
Genau, also ich hatte da bei dieser Frage sofort ein Flashback zu unserer News der Schneeeule in Amerika, die oranges Gefieder hatte. Und deswegen fand ich das ganz interessant. Und es gibt da auch wilde Vermutungen in Social Media, im Internet zu, wie das zustande gekommen sein könnte. Und weil es dazu auch einen Newsartikel gibt, dachte ich mir, beantworte ich die Frage gleich als News in der nächsten Rubrik.
Ja, dann sind wir gespannt auf die Vogelnews.
Die Vogelnews.
Ja, Martin, dann erzähl uns doch mal was. Ich lese mal deine Schlagzeile vor. Du gibst ja auch immer große Mühe, muss man sagen. Auftritt von Pink lässt Leute rätseln. Oder, wie Hitradio FFH deutlicher titelt, Rätsel in Osthessen gelöst. Darum ist der Silberreiher Pink.
Genau, also ich habe es ja schon angekündigt, dieser Silberreihe wurde auch schon mal woanders gesehen und von den News aufgegriffen. Also nicht nur von Martin wurde der gesehen in Thüringen, sondern auch zum Beispiel bei onito.de gemeldet. Ich habe das mal gesucht. Im Februar ist der nämlich in Hessen aufgetaucht und dann im April in Thüringen. Ich glaube, Martin hat die Meldung auch bei Onito eingegeben. Ich habe ihn da auch gefunden, sorry.
Ich habe mir den auch angeguckt. Das sieht echt auch wieder wie bei der Schneeöle aus, als, weiß nicht, bei einem Textmarker gebadet worden.
Ne, genau. Und das war ja auch die Vermutung bei Social Media, dass vielleicht jemand mit Paintballs auf den Vogel geschossen hat oder dass das vielleicht sogar das Balzgefieder ist oder vielleicht sogar eine Hybridisierung mit Flamingos zustande gekommen ist. Also ganz wilde Hypothesen und Theorien. Dieser Radiosender hat dann aber einen NABU-Experten gefragt, nämlich den Bernd Petri, der ist vom Landesverband Hessen. Und ja, der vermutet, dass der Silberreiher in Deponiepfützen gebadet haben könnte mit Rückständen von Industriefarmen. Und das würde diese intensiven Farb- oder diese intensive Rosafärbung erklären und auch diese heterogene Verteilung der Farbe auf dem Gefieder. Er sagt auch, das Phänomen kennt man zum Beispiel auch von Weißstörchen. Vielleicht erinnerst du dich auch, Fabian, es gab mal so Bilder von so einem ganz knallblauen Weißstorch.
Naja.
Ich glaube, aus Spanien war das, wenn ich mich nicht irre. Und auch da vermutet man, dass das Deponieabwässer waren, wo der drin gebadet hat.
Ja.
Ich persönlich muss sagen, ich bin noch offen für weitere Erklärungen. Und deswegen habe ich es jetzt auch in diese News mit reingenommen, weil ich mal kurz einen Abriss geben wollte, wie so eine Färbung überhaupt zustande kommen könnte. Also zum einen, natürlich kann die Farbe extern aufgetragen worden sein. Also eben Paintball oder Deponiepfützen. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass in Deutschland offene Deponien oder Deponieabwässer irgendwo sind. Ich weiß nicht, ob das überhaupt erlaubt wäre. Also
sollte eigentlich nicht, oder?
Eigentlich nicht, ne? Aber wer weiß. Genau, also es kann aus der Industrie sein, aus der Landwirtschaft, eben Paintball, was auch immer. Es kann aber auch durch natürliche Farbstoffe sein.
Also Entschuldigung, mit Paintball meinst du, dass da wirklich jemand mit so einer Paintball-Kanone auf diesen...
Ja. Also vorstellbar wäre es, ne? Also ja, keine Ahnung, ob Leute da so skrupellos sind, aber ich würde mal sagen, ja, teilweise. Genau, es gibt natürlich auch Carotinoide, also natürliche Farbstoffe in der Natur, die Federn färben können. Vielleicht nicht so sehr bei uns in unseren Breitengraden.
Ja, Stichwort Flamingos.
Genau, die kommen ja oftmals zum Beispiel in so Salzseen vor in Afrika oder auch in Südamerika, wo sie dann kleine Algen bzw. kleine Krebschen fressen, die diese Carotinoide tragen und sie lagern das dann in ihrem Gefieder ein.
In Europa ja auch, Südeuropa.
Genau.
In Deutschland gibt es ja auch ein Boot, Zwölberocker Fenn, was voller Flamingos ist.
Oder sie können natürlich auch in diesem Wasser baden und sich dann entsprechend
wie zum Beispiel entfernen. Bartgeier, ne? Die in so Eisenoxid... Bächen.
Genau, genau. Ne, das kennt man auch. Die haben dann so dieses braune Brustgefieder. Genau, und dann gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, dass also das Gefieder gefärbt ist von innen. Also ich habe ja schon gesagt, entweder durch Futter, wo man auch annimmt, dass das vielleicht ein Signal für die Weibchen ist. Oh, hier dieses Männchen oder überhaupt dieses Individuum, mein potenzieller Partner, steht gut im Futter. Der hat eine gute Gefiederfärbung. Ja, der ist gut für meine Nachkommen. Also könnte sein, ist eine Hypothese. Es kann natürlich aber auch sein, dass es die Genetik ist. Und da wollte ich hier im speziellen Fall mal bei den Reihern drauf eingehen. Vielleicht wisst ihr das, es gibt von einigen Reiherarten weltweit zwei Morphen, also ein sogenannter Dimorphismus. Ich weiß nicht, Fabian, kennst du diesen Dimorphismus auch von anderen Vogelgruppen? Also ich kenne ihn, glaube ich, nur von Reihern. Oder so ausgeprägt zumindest.
Ja, die verschiedenen Morphen bei Greifvögeln, das ist ja...
Sind das oft so fließende Übergänge auch, ne? Ich glaube, bei den Reihern ist es wirklich
Zwergadler,
entweder da dunkel.
Wirklich helle Morphe oder eine dunkle Morphe.
Mhm.
Ja, aber sonst beim Reiher, also beim Küstenreiher zum Beispiel, ist das krasseste Beispiel, was mir einfängt, dass sie entweder komplett dunkel sind oder weiß sind. Und als Jungvögel, lustigerweise, sind die dunklen erstmal so grau gesprenkelt. Ziemlich cool.
Genau, aber das ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass in den Genen, ähnlich wie bei der Schneeeulen-News damals auch, die Möglichkeit für dunkle Pigmente da ist. Sie sind aber stillgelegt, diese Gene. Ne? Und deswegen wollte ich das nochmal aufbringen, weil es könnte natürlich auch sein, dass bei diesem Silberreiher irgendwelche Gene aktiviert wurden, die vielleicht zu diesem pinken Gefieder geführt haben könnten. Es gab nämlich auch einen Fall eines Kuhreihers in den USA, der ist ja auch eigentlich weiß, hat aber so im Balzgefieder sehr ausgeprägte braune, beige Scheitel- und Halsgefiederstellen. Und auch die waren bei diesem Exemplar extrem pink. Also es könnte sein, dass da vielleicht ja, die Genetik eine Rolle mitgespielt hat.
Ist ja auch bei den Reihern so, dass die hormonell einiges machen. Also es lohnt sich, achtet mal da draußen auf die Reiher. Auch so ein Graureiher sieht toll aus, wenn man mal darauf achtet, wie schön dieses Schmuckgefieder eigentlich ist. Diese länglichen Federn, die dann am Gefieder sind. Und gerade wenn man Silberreiher, der wird auch zur Balzzeit, kriegt er so eine zwischen der Zügel, also zwischen Auge und Schnabel, kann das so blau werden. Und die können auch so rötliche Unterschenkel bekommen, wenn die in der Balzzeit sind. Gerade die Unterart Modesta, das ist ziemlich cool. Also achtet mal drauf. Und kleine Verbesserung, ich glaube, ich habe gerade gesagt, die Küstenreiher Jungvögel von der dunklen Morphe sind gefleckt, aber von der weißen Morphe, die sind erst so dunkel gefleckt und das geht dann weg. So, ne? Uns hätten uns hier die reingezwitschten Ultra-Ornis
wären uns aufs Dach gestiegen. Ja. So, Fabian, und du hast uns noch eine kurze News mitgebracht, nämlich zum Raritätenradar.
Ja, genau. Ich finde das cool, einmal so einen Überblick zu bekommen oder einmal ein paar Vogelnamen zu hören, was gerade so in Deutschland an Raritäten da ist. Wie gesagt, wir nehmen ja immer mit ein bisschen Vorlauf auf. Das heißt, das ist jetzt der Stand so 6. Mai. Da befindet sich in Deutschland zum Beispiel eine Zitronenstelze, sehr hübscher Vogel mit einem gelben Kopf, oder ein paar Rötelschwalbenbeobachtungen aus Baden-Württemberg. Es gibt einen Graubruststrandläufer, so eine süße Limi mit Lätzchen im Kreis Braunschweig, eine Rotflügelbrachschwalbe in Baden-Württemberg, das ist eine ziemlich verrückte Limikolenart. Ich habe gerade noch im Urlaub über 200 Stück gesehen, das war ziemlich cool. Und eine Balkan-Bartgrasmücke auf Helgoland. Ein Papageitaucher gab es auch noch, offshore auf der Nordsee, aber ganz weit draußen. Und ein Zwergadler bei Lippstadt. Das war so die News-Ticker an Raritäten.
Ja, und wie immer, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt und lesen wollt, dann schaut bitte in die Shownotes.
Thema der Woche.
Ja, es geht heute um die Bedrohung der Vögel und um das Aussterben von Vogelarten bzw. von Arten überhaupt. Und das ist ja immer Teil der Arbeit des NABUs und natürlich nicht zuletzt Teil unseres Podcasts. Also wir haben ja auch in der Vergangenheit schon berichtet über den Dodo, über das Aussterben des Dodos, aber auch über ja, Ambitionen, den Dodo und andere ausgestorbene Tiere wiederzubeleben.
Ja, die Wandertaube zum Beispiel in der Taubenfolge. Es gab noch weitere wie den Mohren, riesiger Laufvogel, oder der Riesenalk, also quasi gigantischer Pinguin. Also gibt es wirklich ein paar sehr berühmte Beispiele. Wir werden uns auf die mitteleuropäischen, auf die deutschen ausgestorbenen Arten heute konzentrieren.
Ja, und es ist natürlich so, die Bedrohung ist oftmals menschengemacht. Das muss man an der Stelle mal dazu sagen. Aber man muss auch sagen, Aussterben von Arten ist immer Teil der Evolution gewesen und wird es auch immer sein. Aber was wir festhalten müssen, ist, das Aussterben der Arten geht gerade sehr, sehr schnell voran. So wie es in der Vorgeschichte der Erde eigentlich noch nie passiert ist.
Also wir Menschen sind verantwortlich für das 6. große Massenaussterben der Erdgeschichte. Wahrscheinlich sterben täglich so zwischen 130 und 150 Tierarten und Pflanzenarten weltweit aus. Das sind jetzt Zahlen von Greenpeace. Es werden zwar auch neue entdeckt, ungefähr 50 neue Arten pro Tag, schätzt man, kommen dazu. Aber die kommen ja nicht wirklich, also die haben ja nicht gerettet, sondern die sind einfach vorher nicht entdeckt worden. Das darf man jetzt nicht irgendwie gegenrechnen. Und mit Sicherheit sterben auch ganz, ganz viele Arten aus, die wir noch gar nicht entdeckt haben.
Ja, und wie so oft ist es ja so, Arten bilden immer ein kleines Zahnrädchen im großen Uhrwerk der Natur. Und das Verschwinden einer Art kann Auswirkungen haben, die wir merken oder auch nicht merken. Also das ist immer die Krux an der Sache, dass wir das auch nicht vorhersagen können, was passiert, wenn eine Art verschwindet. Ja, im schlimmsten Fall führt das zu einer Verschiebung des ökologischen Gleichgewichts. Ne? Und um darauf ein bisschen aufmerksam zu machen, findet am 22. Mai auch der Internationale Tag der Biodiversität und der Artenvielfalt statt. Und dazu haben wir ein kleines Produktchen für euch. Jetzt kommt Werbung.
Der Internationale Tag der Biodiversität soll erinnern an den Erhalt der biologischen Vielfalt. Und warum nicht einfach mal rausgehen, die Vielfalt entdecken, wirklich bewusst mal wahrnehmen, kennen und schätzen lernen. Und das nicht nur für unsere gefiederten Freunde, sondern auch mal auf die Pflanzen achten, die Grundlagen unseres Lebens, die Primärproduzenten, von denen quasi alles abhängt, was danach in der Nahrungskette kommt. Und je besser man die heimischen Pflanzen erkennen kann, desto mehr können wir auch den Wert wahrnehmen und da wird uns klar und uns wird auch klar, wie wichtig die Pflanzen für uns alle sind, aber auch natürlich wichtige Futterpflanzen für Insekten und für Vögel.
Ja,
und
mit dem Kosmos-Titel Was blüht denn da von Margot Spohn wird Pflanzenbestimmung zum Kinderspiel oder besser eigentlich zum Naturerlebnis. Apropos Natur, Kosmos feiert nämlich mit dem Buch das blühende Jubiläum. Der beliebteste Naturführer Deutschlands wird 90.
Oh, darf ich nochmal?
Ja. gerne. Hier kam die Tröte wieder zum Einsatz. Und zum Geburtstag des Titels präsentiert sich dieser in einem ganz frischen Gewand mit aktualisiertem Inhalt und noch mehr spannenden Entdeckungen. Über 800 Blütenpflanzen könnt ihr mit diesem Buch bestimmen, anhand naturgetreuer Zeichnungen. Das finde ich persönlich immer besonders gut.
Bei mir steht es auch im Regal.
Ja, ich habe das auch. Und ja, erleichtert wird das Ganze noch durch den Kosmos Farbcode.
Zusätzlich gibt es noch den Was blüht denn da? Fotoband mit über 500 Arten und neuem Programm, das speziell entwickelte Artenquiz in der Kosmos Plus App. Da kann man spielerisch Arten und Namen sich einprägen und mit dem Quiz sein Wissen vertiefen.
Also fang das mal zur Seite, schnapp dir dein Exemplar und ab ins Reich der Pflanzen.
Ob zur Bestimmung beim Spaziergang oder zum Stöbern zu Hause, erhältlich ist das Ganze auf www.kosmos.de. Da findet ihr mehr Infos und natürlich überall da, wo es Bücher gibt. Ende der Werbung. Ja, bevor wir richtig einsteigen, Martin, ich habe natürlich mein Requisit wieder dabei. Möchtest du einmal die kleine Twister-Scheibe drehen?
Natürlich, für all die es noch nicht kennen. Also Fabian hat ja ein Spiel vorbereitet und jetzt immer seine Twister-Scheibe dabei, die er modifiziert hat. Wir haben hier drei Kategorien drauf und ich werde gleich diesen kleinen Drehfall betätigen und sehen, welche Rätselkategorie rauskommen wird.
Sag nochmal, welche drei es gibt.
Also KI-Songs, The Imitation Game und Vogelstimmen Remastered. Und wir haben The Imitation Game.
The Imitation Game. Okay. Viele Hörerinnen haben wahrscheinlich auf den KI-Song gesetzt. Ja, also beim Imitation Game habe ich tatsächlich von mir bekannte Kinder gefragt, ob sie mal einen Vogelsound nachmachen. Und das habe ich dir mitgebracht.
Ich freue mich drauf.
Hallo, ich bin Emilia. Welche Vogelstimme ist das?
So, was sagst du, Martin?
Ich muss es gerade verinnerlichen. Oh, war ja. Ich habe gerade gar keine Assoziation, keine spontane.
Dann gebe ich dir mal etwas Zeit und bedanke mich schon mal bei Emilia für diese gute Imitation.
Also ich würde fast sagen, der Pirol, aber...
Ich mache mal das Original an.
Okay,
richtig,
super.
Sehr gut. Der Pirol. Lässt sich jetzt auch schön hören. Im Mai ist der schöne.
Cool, schön gemacht, Emilia.
Gut, dann starten wir mal nochmal ins Thema ausgestorben. Was heißt das eigentlich? Der Begriff ist ja erstmal ein...
Ja,
also ich bin schon geschockt, weil ich es gerade ausgesprochen habe. Aber was bedeutet das eigentlich? Das ist natürlich immer kontextabhängig. Also was schauen wir uns an? Schauen wir uns wirklich den globalen Kontext an, dann ist die Art verschwunden. Oder schauen wir uns zum Beispiel ein Bundesland an oder Deutschland meinetwegen.
Genau, und wenn wir zum Beispiel mal bei Deutschland bleiben und uns die Bundesländer anschauen, dann gibt es ja die Turteltaube noch bei uns, glücklicherweise. Aber in einigen Bundesländern ist diese inzwischen ausgestorben, laut der Roten Liste der Brutvögel 2020. Und das ist, Überraschung, sind zum Beispiel in Deutschland Berlin und Hamburg, also die Stadtstaaten, da kommt sie inzwischen nicht mehr vor. Ja, und der Steinkauz zum Beispiel, auch ehemals in allen Bundesländern vorkommend, ist inzwischen in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern ausgestorben.
Ja, ausgestorben kann natürlich nur eine Art sein, die man auch kennt. Also ich habe vorhin ja schon gesagt, viele, viele Arten hat man noch gar nicht entdeckt oder sie sind noch unbeschrieben oder es ist, schlummert irgendwie in der genetischen Diversität und die können dann natürlich auch nicht aussterben, wenn man sie nicht kennt. Außerdem gibt es noch den Begriff verschollen. Martin, ist das das gleiche wie ausgestorben?
Das ist eigentlich das gleiche wie ausgestorben, manchmal auch auf regionaler Ebene. Ein schönes Beispiel dafür ist ja der Dünnschnabelbrachvogel, über den wir auch berichtet haben in den Vogelnews in der Folge 45, als wir über Wälder gesprochen haben.
Ja.
Und da war das ja so, dass er zum letzten Mal eigentlich 1995 ja nachweislich gesichtet worden ist, aber erst im letzten Jahr für ausgestorben erklärt worden ist. Also bis dahin galt er als verschollen. Jetzt ist klar anhand von statistischen Methoden und Nachweisanalysen, dass er wahrscheinlich nicht mehr existiert.
Dann gucken wir uns doch mal die rote Liste der Brutvögel in Deutschland an, also die nationale Liste, was ist in Deutschland ausgestorben. Und bei der aktuellsten Ausgabe von 2020 sind als ausgestorben, erloschen oder verschollen, also ist die Kategorie 0. Und was ist diese Kategorie 0 genau?
Ja, das heißt, dass alle Arten, die im Bezugszeitraum, das klingt jetzt etwas technisch, aber der Bezugszeitraum sind die Jahre 1860 bis 2016. Also alle Arten, die in dieser Zeit verschwunden sind und die keine wildlebenden Bestände mehr haben, gelten dann als ausgestorben, erloschen oder eben verschollen.
Und meistens ist es so, dass es vorher ein sehr unregelmäßiges Brüten gab, nur irgendwie ein Jahr mal da und da vielleicht ein Brutpaar und dann wieder nicht. Und wenn dann mindestens 10 Jahre kein Brutnachweis der Art erfolgt ist, dann gilt die Art als Kategorie 0.
Genau, und das macht man als kleines Sicherheitsnetz, denn oftmals ist es so, solche Arten, die dann schon so unregelmäßig brüten, das sind dann also die Arten, die dann auch schon in Kategorie 1, also vom Aussterben bedroht, geführt werden, die genießen ja oftmals bestimmte Schutzmaßnahmen. Und damit die nicht frühzeitig eingestellt werden und vielleicht die letzten Populationen dadurch dann wirklich dem Gar ausgemacht werden, deswegen hat man sich auf 10 Jahre geeinigt als Limit, bis man eine Art als ausgestorben erklärt.
Und umgekehrt, wie kommt sie da wieder raus? Das ist, wenn sie 3 Jahre lang in Folge wieder mindestens ein Brutpaar hat, dann ist sie dann wieder aus der Kategorie. Also eine einzelne Brut würde diese Art noch nicht aus Kategorie 0 wieder dann katapultieren.
Genau, und wenn ihr mal in die rote Liste der Bundesrepublik schaut, dann wurden in der Version von 2020 14 Arten für Deutschland als ausgestorben geführt. Und die wollen wir euch mal kurz oder auch etwas ausführlicher an der Stelle vorstellen. Aber bevor wir das tun, vielleicht eine Art, die noch nicht in der roten Liste als ausgestorben geführt ist, weil sie so vor kurzem erst als ausgestorben erklärt worden ist. Und wir spielen vielleicht erst einmal den Gesang ein, den wahrscheinlich die wenigsten von euch jemals gehört haben werden.
Ich auch nicht. Das ist schon seit vielen Jahren ein Sorgenkind.
Und auch seit vielen Jahren schon sehr, sehr selten in Deutschland gewesen. Vielleicht erkennt ihr so ein bisschen die Stimmfarbe, in welche Richtung das geht. Das ist ein Rohrsänger, und zwar im Speziellen der Seggenrohrsänger. Also eine Art, die im letzten Jahr als ausgestorben erklärt worden ist. Der offizielle Titel kommt dann wahrscheinlich in diesem Jahr mit Erscheinen des Nationalen Vogelschutzberichtes für Deutschland. Und ja, das ist eine nahe verwandte Art des Schilfrohrsängers. Die sehen sich auch recht ähnlich. Also wenn ihr mal in den Genuss gekommen seid, den Seggenrohrsänger zu sehen, dann werdet ihr erkannt haben, dass auf seinem Scheitel so ein weißer Strich ist. Das ist unter anderem ein Merkmal, was ihn ganz gut unterscheidet vom Schilfrohrsänger, der in Deutschland relativ weit verbreitet noch ist.
Und dann seid ihr habt ihr extrem viel Glück, wenn ihr den mal gesehen habt.
Genau, also der letzte bekannte Brutplatz war in Brandenburg, und zwar an der Grenze zu Polen im unteren Odertal. Das ist ein Nationalpark. Und ich finde es ganz interessant. Also man hat viel getan für den Seggenrohrsänger, und das Ganze spielte sich im Rahmen eines Nationalparks ab. Und trotzdem konnte man es nicht schaffen, die Population dort stabil zu halten.
Ja, es ist auch so, wenn eine Art erstmal dabei ist, so zu schrumpfen die Population, dann ist es auch sehr, sehr schwierig, auch wenn man wirklich das Brutgebiet top herstellt, da kommt ja noch ganz viel dazu. Es gibt kaum Quellpopulationen, da kommen auch mal Vögel beim Zug um oder wenig Bruterfolg, und dann braucht man halt eine stabile Quellpopulation, damit das Ganze eben langfristig nicht ausstirbt. Mhm. Und das ist leider beim Seggenrohrsänger zu spät gewesen.
Man muss aber auch an der Stelle dazu sagen, der Seggenrohrsänger ist global sehr, sehr selten.
Ja, genau.
Also sein Hauptverbreitungsgebiet ist so Osteuropa, also Polen,
so Nordosteuropa,
Ukraine, genau. Und Deutschland ist wirklich so am allerwestlichsten Rand des Verbreitungsgebiets. Deswegen ist es nicht ganz so verwunderlich, dass er bei uns so selten ist. Ne?
Trotzdem gibt es noch ganz, ganz selten Meldungen von Durchzüglern, aber der Seggenrohrsänger, süßer Vogel, leider erloschen.
Vielleicht haben wir Glück und er kommt wieder und brütet 3 Jahre am Stück, und dann kann er wieder aus der Kategorie 0 entlassen werden. Ja.
Kommen wir zum nächsten, und ich würde sagen, Bird of the Day mäßig, spiele ich den einfach mal ein.
Ich hätte nicht gewusst, was das für ein Vogel ist, wenn du mir den aus dem Kontext heraus vorgespielt hättest. Hast du den schon mal gesehen in Deutschland?
Nee, in Deutschland nicht, aber häufiger im Ausland.
Ja. Mhm. Wo war Vogel. Das?
In der Türkei gesehen, in Afrika, verschiedene Arten davon. Es gibt auch tolle Sachen. Und
ganz
zuletzt
Vogel.
In Frankreich, in der Camargue auch. Mhm. Spanien.
Genau, blau ist Motto der Wahl. Das ist die Blauracke gewesen. Die gab es tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit in Brandenburg und in Baden-Württemberg. Dort ist sie also in den 90er Jahren ausgestorben. Seitdem gibt es zwar immer wieder Nachweise auch, also auch wenn man mal bei Ornitho reinschaut. Das sind dann aber in der Regel Durchzügler oder umherstreifende Tiere, die aber nicht bei uns brüten.
Angesichts des Klimawandels bin ich bei der Art aber etwas optimistischer als beim Seggenrohrsänger, dass da vielleicht wieder, ne, gerade so in Kontinentaleuropa, ein paar Blauraken kommen.
Genau, also es gibt Restpopulationen in Polen, in der Slowakei, in Ungarn und Österreich. Also es ist gut möglich, dass da ein paar auch noch zu uns finden.
Genau, die bunten, die schönen bunten, auch wie Wiederhopf oder Bienenfresser, die sich tendenziell mit dem wärmeren, trockenen Klimawandelbedingungen eher besser sich anpassen können.
Ja, und dann will ich hier an der Stelle gerne noch drei Arten nennen, die mehr oder weniger auch in der Neuzeit in Anführungsstrichen ausgestorben sind, laut der Roten Liste. Und das ist zum einen der Steinwälzer 2005, dann der Wirkfalke, das wusste ich gar nicht, dass der in Deutschland gebrütet hat, 2001.
Sakerfalke heißt er auch.
Ja. Sakerfalke, genau. Und der Schwarzstirnwürger in den 80er Jahren in Baden-Württemberg. Und es gab sogar in Brandenburg 2005 noch ein Revier. Und dann gibt es natürlich noch viele Arten, die, ja, sage ich mal, in historischer Zeit ausgestorben sind, also was schon etwas länger zurückliegt.
Ja, die Riblist quasi. Und da fangen wir mal chronologisch absteigend an, also das jüngste noch vorhandene Brutpaar zuerst. Das ist die Doppelschnepfe, ein bekassinenähnlicher Vogel, der auch wirklich schwer zu entdecken ist. Also der sehr heimlich sieht der Bekassine sehr ähnlich und ja, ist sowieso ein versteckter Vogel und dann so Mini-Merkmale zu sehen. Und da habe ich auch mal den Gesang mitgebracht, weil der ziemlich cool ist. Anders als die Bekassine macht sie das nicht mit den Schwanzfedern. Dieses Klicken.
Also klingt total verrückt.
Ja.
Ich glaube, sie steht dann auch so und schwellt so ihre Brust.
Ja,
ne?
Mhm. Ja.
Ja, und da gibt es natürlich noch andere Arten. Also zum Beispiel den Papageitaucher. Das haben vielleicht viele auch noch nicht gewusst. Ich vermute mal, der hat auf Helgoland gebrütet.
Ja, ich glaube 1830er Jahre irgendwann.
Ja.
Also schon eine Weile her. Und da haben wir euch natürlich auch die Stimme mitgebracht, weil es einfach die Rufe zu süß sind,
zu knuffig,
wenn
die
so schnarchen. Klingt aber auch ein bisschen so, als würde jemand kübeln müssen.
Ja, das stimmt. Ja, und eine Art ist noch ganz interessant, die man regelmäßig auch auf dem Zug sieht und für die viele auf Äcker fahren und Äcker anstarren, ja, nämlich der Monell-Regenpfeifer.
Unheimliche der, Faszination.
Ja, der hat auch mal in Deutschland gebrütet, ist aber inzwischen nur noch Durchzügler bei uns.
Ich glaube, Monell heißt auch sowas wie, ich glaube, so Trotteln oder auf Englisch Dottrel.
Das
kommt
ja
auch, glaube ich, daher, weil die in Skandinavien super, also die haben teilweise keine Menschenscheu und sind super nah und wurden da auch viel bejagt und so. Ja, total faszinierender Vogel. Ist ein richtiger Hype so im Frühherbst, wenn die ersten auf den Äckern rasten, dann rasten auch die Ornis aus.
Ja, schön, schön gesagt.
Toller Vogel.
Und vielleicht noch eine Art an der Stelle genannt, der Waldrapp. Von dem habt ihr sicherlich schon mal gehört, weil da gibt es ein groß angelegtes Wiederansiedlungsprojekt im Alpenraum, also in Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Art gilt aber in Deutschland immer noch als ausgestorben, auch wenn sie in Populationen vorkommt, aber die sind noch nicht, wie sagt man, autochthon, glaube ich. Also sie können sich noch nicht selbst halten.
Das ist ein Vogel, der tatsächlich, also ein ganz verrückter Vogel, so ein Ibisartiger mit so einem schwarzen Gefieder und so einem kahlen Kopf. Manche würden ihn auch als ein bisschen hässlich bezeichnen, manche aber auch als sehr süß und faszinierend, so ich zum Beispiel. Und die wurden tatsächlich ganz viel gejagt, um sie zu essen. Also das hat die am Rande der Ausrottung gemacht. Auch global gesehen super bedrohter Vogel. Gibt, glaube ich, noch ein paar Bruten in Marokko, ich glaube ein paar wenige in Syrien, die jetzt aber auch irgendwie von dann gehen. Ja, also die Riblist enthält einige Arten, ein paar weitere, sowas wie auch Adler, Schlangenadler oder ich meine auch Zwergadler gab es mal.
Ja, kann sein, das weiß ich gerade auch nicht genau.
Oder die Rosenseeschwalbe, also ein paar faszinierende Arten, Zwergtrappe auch.
Also. Ja, die man eigentlich, also die ich nur noch aus dem Mittelmeerkontext kenne. Ja, und dann gibt es aber noch natürlich Arten, die regional extrem selten sind, die noch nicht ausgestorben sind, aber wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie aussterben, relativ hoch ist. Und das sind zum Beispiel, an der Stelle will ich das mal hervorheben, die Arten, die auf der Insel Helgoland brüten. Das ist also der einzige Ort, wo viele Arten in Deutschland brüten, weil das eben ein sehr spezieller Standort ist. Und ihr kennt das wahrscheinlich, Bastölpel sind das, Tortalks oder Tortalke, ich weiß gar nicht, wie das Plural ist, Eissturmvögel, Trottelum.
Tortalkis.
Tortalkis.
Genau. Das ist wohl nicht.
Ne, also würde diese Insel, diese Steilklippe da ins Meer stürzen plötzlich, dann wären mehrere Ende. Arten auf einen Schlag weg. Und die werden dann also in der Roten Liste zum Beispiel in dieser Kategorie extrem selten oder sehr regional geführt.
Genauso natürlich unsere alpinen Vögel, sowas wie Alpenschneehuhn, Alpendohle oder der Steinadler. Das ist auch ein sehr, sehr sensibles Ökosystem, wenn das irgendwie kaputt geht. Klimawandel ist natürlich die Frage, geht wahrscheinlich, wird wärmer, was passiert, dann gehen sie vielleicht in höhere Lagen, aber irgendwann ist dann auch Ende. Also da guckt man in eine ungewisse Zukunft. Ich habe gelesen, dass es auch mal historische Brutvorkommen in Brandenburg gab, vom Steinadler.
Vom Steinadler, ja, das habe ich auch in der Uckermark.
Wo Berg in Brandenburg?
Ja, sie müssen nicht zwangsläufig in Felsen brüten, also sie können wohl auch in Baumnestern oder am Boden brüten.
Ja, ja, okay.
Ja, aber wenn man in historische Literatur guckt, dann findet man da tatsächlich Nachweise, also finde ich auch verrückt. Ansonsten gibt es natürlich auch Arten, die irgendwann wiederkommen und da gibt es ein schönes Beispiel bei uns in Deutschland, nämlich den Triel. der ist jetzt wieder als regelmäßiger Brutvogel registriert.
Aber ganz, ganz selten.
Aber ganz
einige, also ein, zwei vielleicht, glaube ich. Ja, oder der Silberreiher, den wir vorhin hatten, das gab es früher auch nicht, dass der. Also er tut sich auch noch schwer mit dem Brüten, dafür, dass es ihn quasi fast überall gibt, aber es gibt auf jeden Fall erste Brüten.
Hm. Erste Brüten. Ja, und natürlich ist es so, also wir haben 14 Arten, die ausgestorben sind in der roten Liste, aber ja, die Arten, die vom Aussterben bedroht sind, die Liste ist natürlich noch sehr viel länger. Und das sind in der aktuellsten Ausgabe der roten Liste 33 Arten, die in der Kategorie 1 geführt werden, also vom Aussterben bedroht sind. Und ich will mal ganz kurz die Definition geben, wie die Kategorie 1 beschrieben wird. Die Arten sind so schwerwiegend bedroht, dass in absehbarer Zeit ein Aussterben passiert, wenn die Gefährdungsursachen fortbestehen. Und das zeigt eigentlich, wie dringlich es ist, dass man bei vielen Arten ins Handeln kommt und wirklich Schutzmaßnahmen einleitet und entsprechend auch politisch umlenkt, damit es eben nicht noch mehr Arten werden.
Und jetzt 2025 ist auch das Jahr, wo es einen neuen nationalen Vogelschutzbericht für Deutschland gibt. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Genauso die internationale rote Liste der bedrohten Arten von der Weltnaturschutzorganisation UCN. Da gibt es auch eine neue Fassung seit Ende März. Also da kann man auch gerne mal reingucken. Insgesamt 50.000 Arten sind weltweit bedroht. Ja, nicht besonders schön, aber vielleicht schließen wir das Thema mit auch ein paar Erfolgsgeschichten, die der Vogelschutz, wo auch der NABU echt nicht ganz unbeteiligt war, zum Beispiel unser Logo, der Weißstorch, der Wanderfalke, der Seeadler, Uhu, Bartgeier oder das Waldrapp-Projekt, was auch sehr schön ist. Also es gibt auch positive Beispiele. Wir wollen das jetzt nicht ganz ohne Hoffnung schließen und hoffen, dass ihr was dazugelernt habt.
NABU-Gezwitscher.
Ja, wir haben natürlich auch etwas für euch aus dem NABU-Universum. Und zum einen fangen wir mal an mit einer Meldeaktion vom NABU Naturgucker. Da geht es um Igel und Maulwürfe. Denn nicht immer ist es so, dass wir zu allseits bekannten Pflanzen, Tier- oder Pilzarten wirklich aussagekräftige Bestandsdaten haben. Der Igel ist ein schönes Beispiel dafür, denn fast alle kennen ihn eigentlich, aber gut dokumentierte Beobachtungsdaten gibt es eher wenige. Und zusammen mit dem NABU, der Deutschen Wildtierstiftung, dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung und ganz vielen anderen Partnern bittet der NABU Naturgucker deshalb um eure Meldungen, nämlich in der Zeit vom 16. bis zum 26. Mai könnt ihr Igel- und Maulwurfsbeobachtungen über den NABU Naturgucker einreichen. Infos zur Aktion und zu den Hintergründen findet ihr unter nabu-naturgucker.de.
Eine zweite News kommt aus einer Mail von Wiebke. Vielen Dank nochmal. Die war auch bei unserer Live-Exkursion in Berlin. Und sie weist nochmal darauf hin, dass verschiedene NABU-Orts- und Kreisgruppen Daten über Gebäudebrüter sammeln. Also sowas wie Sperlinge, Schwalben oder Mauersegler, weil alle diese Arten haben starke Bestandsrückgänge. Gebäude werden dafür, sind immer mehr ungeeignet. Und da möchte man einfach erfassen, gucken, was da abgeht und vor allem auch die Bestände schützen, weil die werden teilweise immer noch illegal entfernt, die Nester. Und da rufen wir auf, die Bruten online zu melden, wenn ihr was beobachtet. Das haben verschiedene Verbände, wie zum Beispiel der NABU Berlin. In Hamburg gibt es die Möglichkeit, Duisburg, Leipzig oder die NABU Naturschutzstation Münsterland und bestimmt auch noch weitere Orts- und Kreisgruppen. Und vor allen Dingen macht da gerne mit, meldet diese Dinge und noch besser, wenn ihr Lust und Zeit habt, es werden Leute gesucht, die diese Kontrolle dann machen. Also die diese gemeldeten Daten dann gucken, okay, ich bin jetzt zuständig, weiß nicht, für den Stadtteil in Berlin und schau da, ob die gemeldeten Daten, wie es aussieht, wie geht es den Mauerseglern da, besteht da eine Gefahr, dass die weggemacht werden oder irgendwelche anderen. Also da gibt es noch ganz viele unbesetzte Postleitzahlenbereiche. Guckt also da in die Shownotes, wir verlinken euch da den Link sowohl zu der Meldeplattform als auch wie ihr selbst als Kontrolleurin oder Kontrolleur aktiv werden könnt und Wiebke und vielen anderen helfen könnt.
Und einen letzten Hinweis haben wir noch für euch, nämlich den Hinweis auf die Aktionstage für biologische Vielfalt. Unter dem Motto Biodiversität erleben findet die Aktion vom 15. bis zum 25. Mai dieses Jahr statt. Die Initiative wurde im vergangenen Jahr vom NABU ins Leben gerufen und während dieses Zeitraums bieten verschiedene NABU-Gruppen und NABU-Zentren Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Biodiversität an. Interessierte können sich dann informieren, welche Angebote in ihrer Region stattfinden und Veranstaltungen und Anmeldungen in eurer Nähe findet ihr unter nabu.de/Aktionstage.
Und damit leiten wir zum Bird of the Day über und ich spiele ihn ein für euch. Sehr schön, kann man gerade in Nächten schön hören, in so warmen Gefilden erinnert mich das daran.
Habe ich noch nie gehört persönlich. Ja, und die Chancen auf eine Sichtung dieses Vogels sind in Deutschland ich würde mal behaupten, nahezu null. Also eher noch würde man die Stimme hören, vielleicht des Nachts, ne? Wenn man denn am richtigen Ort ist. Aber vielleicht im nächsten Urlaub im Mittelmeerraum, da ist die Art nämlich sehr viel öfter zu sehen und zu hören. Und ich glaube, charakteristisch ist eben dieses Trillern, was wir gehört haben, was auch schon ein bisschen den Hinweis gibt, zu welcher Vogelgruppe die Art zählt, nämlich zu den Limis, zu den Limikolen, den Bartvögeln.
Sehr speziell mit so großen, großen gelben Augen.
Ja, die so starren.
Ja, ja, wirklich. Und so wie so eine Eule. Und lange gelbe Beine, also ne, apropos Eule, die sind eben auch nachtaktiv und dämmerungsaktiv und können damit sehr gut sehen. Und genau, lange gelbe Beine, dicke Knie, daher auch ihr englischer Name, Thick Knee. Also sehr, sehr verrückter Vogel.
Und ich glaube, die letzte Zahl, was den Brutbestand in Deutschland angeht, sind 1 bis 3 Brutpaare. Also da seht ihr schon, das ist nicht so leicht, den zu sehen. Ich glaube, die beste Möglichkeit habt ihr am südlichen Oberrhein in Baden-Württemberg.
Ratenburg oder Baden-Württemberg. Und apropos sehen, das ist aber auch, wenn ihr wisst, wo sie vorkommen, nicht ganz einfach, weil die verschmelzen wirklich mit der Landschaft. Die haben so einen richtigen Camouflage-Look und wenn die sich dann so auf den braunen Acker setzen, ein Steppenvogel, dann hat man, also es ist wirklich unglaublich, dann sind die unsichtbar. Wenn sie fliegen, sieht man so einen weißen Streif, den haben wir kürzlich gesehen im Urlaub. Und ja, toller Vogel.
Stichwort Steppenvogel, vielleicht auch eine Art, die vom Klimawandel und von erhöhten Durchschnittstemperaturen in Deutschland profitieren wird. Werden wir sehen.
Ich habe auch ein kleines Buchkapitel. Darf ich, Martin?
Wir haben's immer noch nicht verraten, dann lösen wir es auf.
Vorher oder nachher?
Schauen wir mal.
Okay, Kapitel heißt Ochsennase. Das bedeutet sein wissenschaftlicher Gattungsname Burhinus. Er deutet damit auf die für Wartvögel außergewöhnlich langen Nasenlöcher hin. Der zweite Teil seines Fachnamens Oedicnemus bedeutet Dickbein und gleicht damit dem englischen Namen seiner Artengruppe, die Thick Knee oder auch Stone Curlies genannt werden.
Ja, und jetzt lösen wir es mal auf. Es ist der Triel.
So, heute schon erwähnt, toller Vogel. Googelt den mal, falls ihr den nicht kennt. Ich glaube, es gibt sogar Arten, die irgendwie Schlangen imitieren, habe ich im Kopf. Ja. Also verrückte Sache. Schöne Art.
Ja, und damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Ich hoffe, es war trotz der schwierigen Thematik interessant für euch. Und natürlich, wenn ihr mehr zum Triel und auch zur heutigen Folge sehen und hören wollt, dann schaut mal bei Instagram vorbei beim NABU-Bundesverband. Da bieten wir euch noch ein bisschen mehr. Ansonsten, ja, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann
abonniert uns, aktiviert das kleine Glöckchen, empfehlt uns gerne weiter, gerade anlässlich unseres 50. Geburtstags. Würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das einer Freundin, einem Freund bei der Arbeit irgendwie empfehlen würdet. Davon letztendlich lebt unser Podcast. Und lasst gerne eine Bewertung da, eine Kritik. Schreibt uns unter vogelpodcast@nabu.de. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen wir hier aus dem Studio. Und gehabt euch wohl.
Danke für eure Treue und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüssi.
Ciao.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.